was dann auch nicht immer leicht war für ihn oder für mich. Aber das nennt er sein Russenquartier in Bornheim. Da war wirklich, also ist eine sonderbare Stelle in Frankfurt. Eine Stelle in Frankfurt, aber ist auch typisch. Also ein Platz, den kaum jemand kennt in Frankfurt, so gut er Frankfurt kennt, weil es dann vollkommen von der Welt abgeschlossen ist. Einer war dann immer ganz begeistert, wie einfach, wie reduziert dann das Wohnen in diesem Haus war. Aber da ging es...
Was heißt das?
das ist eine sehr bescheidenes Haus, hässliches Haus, eine sehr einfache, bescheidene Wohnung. Aber da geht es wirklich richtig zu in dem Haus. Also der war sehr stolz darauf, dass jemand ermordet worden ist, also gegenüber. Das heißt, dass das Leben also im vollen Gange war in dem Haus. Und da waren dann auch viele Ausländer. Und überhaupt Frankfurt als Ausländerstadt, das hat ihn sehr begeistert und das hat er dann auch in das Theater eingebaut. Er ist dann auch nachts durch die Straßen gegangen. Der hat sich sehr gut ausgekannt in Frankfurt. Aber das ist genauso, wie er dann das riesige, das jüdische Areale, der Friedhof in Weißensee in Berlin, neben dem er gewohnt hatte und den er dann ausführlicher fotografiert und dokumentiert hatte als jeder andere, wo mein Großvater dann und Großonkel und Urgroßeltern beerdigt sind.
Ja, wie kommen diese Fotografien zustande? Da ist ja auch wiederholt die Rede davon, wie in Trogefaus Parsival auch. Und da ist die Frage, was ist sozusagen das Verhältnis? Vielleicht, ja, Hans Ulrich, vielleicht kannst du dazu etwas sagen. Wie entsteht eigentlich ein Autor, der aus der Malerei eigentlich kommt, aus der Fotografie? Wie ist da das Verhältnis von...
Ich habe hier nichts, aber macht ja nichts.
Einfach sprechen.
Vielleicht noch zu Weißensee und dem jüdischen Friedhof Weißensee. Ich denke, Karl hat genauso ein heftiges Interesse wie ich auch oder noch ein heftigeres Interesse daran, dass endlich einmal, und das wird hoffentlich im Jahr 2005, spätestens 2006 sein, in Berlin in der Akademie der Künste in dem Neubau am Pariser Platz eine große Ausstellung gezeigt wird mit Fotografien von Schleef, und zwar nichts anderem. Ja, Schleef einfach als Fotograf, und der ist einfach ist unbedingt noch zu entdecken, und ich hoffe oder ich bin sicher, dass in diesem Zusammenhang eines der Kapitel eben überschrieben sein wird, jüdischer Friedhof Berlin-Weißensee. Davon hat er viel erzählt und darüber hat er ja auch geschrieben. Also ich glaube in Trogefaus Parsival, wenn ich mich recht erinnere. Es ist vielleicht sozusagen damit, wenn man jetzt so will, komme ich auf den Anfang zurück, nämlich auf deine Frage, Felicia, was wir da heute noch betreiben nach dem Tod von Schleef, mit Schleefs Werken und mit dem Andenken. Das ist eine dieser Aktivitäten. Der Nachlass, der schriftliche Nachlass Schleefs, liegt im Archiv der Akademie der Künste in Berlin. Und das Archiv hat sich verpflichtet, unter anderem zu dieser großen Fotoausstellung, die etwas sich verzögert hat, deshalb, weil dieser ominöse große Neubau am Pariser Platz einfach nicht fertig werden will. Die andere Aktivitäten, die heute die Schlef betreffen, sind zum Teil in Vereinen organisiert. Da gibt es einen Arbeitskreis einer Schlef in Sangerhausen, der vor kurzem ein großes Symposium gemacht hat, zum Anlass des 60. Geburtstags von Schlef. Und zu demselben Anlass ist ja auch der erste Band des Tagebuchs von Schlef herausgekommen. Diese Edition ist auf 5 Bände berechnet. Ja, und natürlich muss es noch eine ganze Reihe von weiteren Ausstellungen zum Beispiel und Büchern geben. Das wird noch also einige Jahre dauern. Ein dieser Desiderat, an dem gearbeitet wird, an dessen Realisierung gearbeitet wird, ist ein Buch über den Bühnenbildner Schlef. Seine Arbeit als Bühnenbildner, als Gestalter von Bühnen dargestellt wird von Anfang bis Ende.
Also ich muss sagen, das ist natürlich sehr wichtig, dass sehr viel noch rauskommt. Man erkennt immer mehr, man lernt immer mehr bei dem Schlef. Man lernt anders sehen, anders denken, anders lesen. Aber sogar diejenigen, die ihn gekannt haben, und da spielt, glaube ich, der Hans Ulrich eine Schlüsselrolle, überhaupt das dann auch zur Welt zu bringen. Aber da ist dann immer mehr zu entdecken, und ich finde selber, wo das dann nicht mein Gebiet ist, dass ich dazu gezwungen werde, auch den Maler, den Bühnenbildner Schlef immer neu zu entdecken und anders zu sehen. Da gerade in dem Kapitel, das wir vorhin besprochen haben, Jesus, Jude oder Christ, da erzählte einer, dass seine ersten Bilder waren dann auch von biblischen Gegenständen. Aber da ist viel zu lernen, sehe ich, was eine große Rolle bei ihm gespielt hatte, wie er in bestimmten malerischen Traditionen steht. Da hat dann Hinweise von sich gegeben. Natürlich sind seine Bücher auch davon voll, aber zum Beispiel Lovis Corinth oder Emil Nolde. Man könnte schon sagen, dass eine Vervollkommnung des expressionistischen Bühnenbildes auf die deutsche Bühne gebracht hatte. Und bei dem Corinth, glaube ich, gibt es eine schöne Beschreibung von der Zeit Luthers, aber das ist dann auch im Grunde genommen die Zeit von Zeit von dem Sujet von Götz von Berlichen, von Goethes Drama. Da handelt es sich um eine Zeit der Raubtiere. Und ich denke, wenn man sich daran erinnert, also was hier an diesem Ort sich abgespielt hatte, und was das dann so innig mit der deutschen Geschichte zu tun hat, wie dann dieses Zeitalter der Raubtiere in seiner Inszenierung von Götz von Berlichingen und wie er dann mit Farbe und Licht gemalt hatte, dieses Stück zu inszenieren, da wird man sehr viel noch lernen. Also man kann dann insgesamt viel lernen, wenn man sich näher damit beschäftigt, sowohl für die Prosa gilt das, wie auch, denke ich, auch für die Fotografie. Und das bezieht sich dann wirklich auf deutsche Geschichte und deutsche Tradition.
Lies mal vor.
Soll ich das vorlesen?
Ja, klar.
Ja, das handelt sich eigentlich um eine Frage, wo die reine Deutsche überhaupt zu Hause ist. Und dass der Lovis Korinth, das kommt aus einem Gespräch, das aufgezeichnet worden ist. Der Lovis Korinth hat den Auftrag bekommen, ein Buch über Luther mit Bildern zu versehen. Und er hat dazu gesagt, der Luther ist mir im Grunde genommen nur unsympathisch. Die ganze Zeit hat etwas Raubtierhaftes, aber beim Luther ist aus dem Raubtier ein Genie geworden. Ich glaube, das habe ich in den Lutherkopf eingefangen, den ich Ihnen heute Mittag mitgeben will. Ich muss aber darunter noch ein paar Worte schreiben, die ich in einem alten Buch gelesen habe. Es soll ein Ausspruch Luthers sein und Sie müssen mir versprechen, dass er auf die erste Seite des Lutherbuches kommt. Er passt in unsere Zeit, so wie wenn er jetzt geschrieben wäre. Es ist kein Verachter Nation, denn die Deutschen, Italiener heißen uns Bestien, Frankreich und England spotten unser und alle anderen Länder. Wer weiß, was Gott will und wird aus den Deutschen machen. Das sind dann auch Fragen, die die Inszenierungen von einer Schläf aufwerfen, denke ich. Nicht zuletzt Götz von Berlichingen, aber nicht zuletzt seine Faust-Inszenierung, die dann ganz berühmt war hier. Also da hat in der Poetikvorlesung hier auch ganz klar, ganz deutlich gezeigt, dass es bei dem Dr. Faustus um die Geschichte eines Kriminellen handelt. Und hier war in diesem Raum auch wirklich der Schauplatz dafür, die Frage von der deutschen Sprache, die Frage von der deutschen Geschichte, der deutschen Kunst wirklich auf Aktuellste aufgeworfen. Und das ist nicht anders, als was er dann hier in seinem Auftritt im Literaturhaus in dieser Zeit der Poetikvorlesung an der Universität dann vorkam, als er dann Nietzsche vorgetragen hatte. Ich denke, man kann mit Nietzsche sagen, dass die Deutschen, man hieß sie einst das Volk der Denker. Denken sie heute überhaupt noch? Die Deutschen langweilen sich jetzt am Geiste. Die Deutschen misstrauen jetzt dem Geiste. Die Politik verschlingt allen Ernst für wirkliche geistige Dinge. Deutschland, Deutschland über alles. Ich fürchte, das war das Ende der deutschen Philosophie. Gibt es deutsche Philosophen? Gibt es deutsche Dichter? Gibt es gute deutsche Bücher? Fragt man sich im Ausland. Ich erröte.
Okay, also jetzt in dem Arbeitsbuch Einer Schläf gibt es hier einen Satz, ich Einer Schläf aus Sangerhausen. Das ist ja fast wie ich Bertolt Brecht aus den Wäldern oder den großen Städten.
Ja, ich glaube, den Satz habe ich erfunden, glaube ich, aber.
Was heißt das? Also wie wurde dieser Autor konstituiert? Denn hier steht auch, ich bin ein anderer in mir, den muss ich fragen. Als Lektor hat man da natürlich schon das Problem, wie wird dieser Autor zu dem Ich einer aus Sangerhausen? Was war das für ein Prozess?
Also jetzt mal kurz zu dem Ausspruch, ich einer Stief aus Sangerhausen, dieser Ausspruch stammt von mir. den habe ich sozusagen ihm zugeschrieben und das ist dann irgendwie, hat man das dann als seinen Ausspruch irgendwie neuerdings kolportiert. Das war einfach nur, um was deutlich zu machen. Das steht im Arbeitsbuch, auch in dem Vorwort. Mhm. Um deutlich zu machen, den Unterschied des dieses aus dem sozusagen Nachlass herausgegebenen Tagebuchs zu den anderen großen Prosa-Büchern von Schleef. Das Interessante ist ja wirklich, dass er einen diesen Riesenroman, zweibändigen Riesenroman Gertrud geschrieben hat als einen ununterbrochenen Monolog seiner Mutter. Also sozusagen, er ist in diese Mutter reingekrochen, er hat die Stimme der Mutter übernommen, er hat überhaupt die ganze Mutter übernommen, ja, um diesen Roman schreiben zu können. Und dem natürlich auch der Einar Schleef vorkommt, der Sohn. Und dann kam das zweite Buch, viele Jahre später, Droge Faust Parsival. Da geht es dann schon einen Schritt weiter, sozusagen von dem Schlüpfen in die fremde Rolle. Jetzt in Droge Faust Parsival kann er ich sagen, beschäftigt sich aber viel sozusagen mit Gegenständen, mit dem Theater, mit Stücken, mit Büchern, mit allen möglichen Problemen. Und das Tagebuch ist sozusagen das Neue in diesem Werk, das erste Mal, wo er dann wirklich auftritt und über hunderte von Seiten hinweg sozusagen ich sagen kann. Ich, einer Schleef aus Sangerhausen. Also sozusagen er tritt in der ersten Person unverstellt, darüber müsste man reden, unverstellt vor die Welt. Und daher dieser Spruch, ich, einer Schleef aus Sangerhausen. Klar, da klingt an dieser Spruch von Brecht aus den Wäldern.
Welche Fragen stellt denn solch ein Autor an denjenigen, der mit den Texten umgeht?
Ja, welche Fragen stellt, das könnte man ja zweifach verstehen. Also einer Schleef als Autor hatte immer eine Menge Stoff, den er einem zu lesen gab. Also das heißt, da war immer was zu tun. Man muss die Sachen erstmal verstehen, durchackern. Ließ sich die Sachen auch gern kürzere Texte in Form bringen. Das galt dann auch für die Texte, die das Theater begleiteten. Hatte auch gerne Rückmeldung. Aber eigentlich, Schleef ist ja eine Welt. Schleef sozusagen, Schleef ist ein Kosmos für sich. Und wenn dieser Mensch den Raum betrat, dann war das auch sofort klar. Und das heißt auch dann, das betrifft seine Texte auch. Die Texte waren auch, sind ein Kosmos für sich. Und an denen konnte man auch ganz gut rumkratzen und musste auch öfter mal Einspruch erheben. Aber das hat sozusagen diesem Kosmos nichts anhaben können. Also man war da in so einer dienenden, manchmal hilflosen Position. Aber das war ja auch ganz in Ordnung so. Genau. Welche Fragen stellt so ein Autor an den Lektor?
Und jetzt haben wir es hier ja, also als Lektor bei Suhrkamp ist man ja für deutsche Literatur tatsächlich zuständig, oder?
Da kann man für deutsche Literatur zuständig sein, das stimmt. Da gibt es auch andere, da gibt es auch, okay, auch fremde Autoren, ausländische Autoren. Ich war damals für neue deutsche Literatur zuständig, das stimmt, 10 Jahre lang.
Und diese Frage jetzt, gibt es überhaupt noch deutsche Philosophie, gibt es noch deutsche Autoren? Wie geht man damit um, wenn man durch einen Autoren mit dieser Frage konfrontiert ist? Mit welchen deutschen Autoren haben wir es hier zu tun?
Die Frage verstehe ich jetzt nicht so ganz genau.
Aber vielleicht kann
ich. Sozusagen Nietzsches Frage erreicht mich da nicht als Lektor. Ja, das ist sozusagen, ich lese, man liest Texte und die meisten sind schlecht und es gibt ein paar gute und die findet man hoffentlich einigermaßen raus. Und dann tut man was dafür, dass alles, was einem möglich ist, tut man dafür, damit diese Texte in der bestmöglichen Form das Licht der Welt erblicken. So, das ist die Aufgabe des Lektors. Und da gibt es immer wieder Entdeckungen zu machen, also ob Nietzsche hin oder Nietzsche her. Das wäre ein anderer Zusammenhang, in dem man jetzt über Nietzsches Aussagen sprechen müsste. Ja, das Da müsst ihr schon ein paar Stufen hochklettern auf unseren Podest, auf dem ich normalerweise nicht so stehe. Aber Nietzsche stand da ja immer.
Und wie?
Aber ich schläfe dann auch.
Ich schläfe auch, ja.
Ja, ja gut, also das, ne, das finde ich unfair. Gerade, wo, nee, also da Hans Ruhig, also denke ich, ist dann auch. Auch persönlich auf jeden Fall im Verlag da, dafür verantwortlich, dass dieser Satz von Nietzsche nicht ganz wahr ist. aber trotzdem, also diese Frage, ich einer schläft aus Sangerhausen, das ist dann auch nicht ganz anders. Und es war dann auch das letzte Mal, wo ich dann einer in wenigstens hier in Frankfurt und dann im Rhein-Main-Gebiet gesehen habe, da war er dann noch voll mit Nietzsche. Wir sind am Rhein spazieren gegangen, also da sprudelte es wirklich aus ihm raus. Aber diese Frage und dieser Schritt im Drogefaust Parsifal, also mit Ich zu sprechen, wohl gesagt, dass diese Kunstleistung durch die Sprache, durch das Gehirn, durch die Figur seiner Mutter, diesen wahnsinnigen Roman zu schreiben. Man vergisst sehr oft, wie viel Kunst da drin steckt, ist etwas, was man gar nicht vergessen darf. Aber doch dieses Ich, und ich glaube, Hans Ruhig hat das dann auch so nahegelegt, also dieses Ich war auch zum Teil Maske. Es gab dann so viele Ichs, aber der hat das auch, es ist erstaunlich, was der Schläf erlebt hatte, weil er sich dann dem Leben so sehr ausgesetzt hatte und was in ihm dann auch sich kreuzte. Man kann ihn dann auch als Brecht-Nachfolger sehen und ich denke schon, dass man nicht nur durch seine Erziehung im Berliner Ensemble oder in dem Umfeld, aber auch indem er versucht hatte, das Theater zu aktualisieren und auf das Politische zu lenken versucht hatte, sehr kritisch dem Brecht gegenüber, aber gerade darin als der kreativste Nachfolger von Brecht, aber damit hat er auch, oder darin hat er auch vereinigt auch diese Nietzsche-Rolle. Nietzsche hätte sagen können, also man soll mich korrigieren, wenn es dann, also der Schläf hat im Tode mich dann irgendwie dazu gezwungen, also mich mit Nietzsche zu konfrontieren, also mich beschäftigen, also mit Nietzsche zu konfrontieren. Also der hat dann auch, und ich glaube, das ist dann im Grunde genommen das letzte fertige, war das fertig? Also fertige Stück.
Verratenes Volk war die letzte. Verratenes Volk war die letzte Inszenierung von Schläf, die fertig geworden ist, ja.
Also da spielt Nietzsche eine große Rolle und was er dann auch, als er gestorben ist, als er machen wollte, war dann auch als Nietzsche auf die Bühne zu gehen, was er dann immer mehr gemacht hatte. Nietzsche und Brecht, Hoffmannsthal und Oscar Wilde, Hoffmannsthal und Goethe, also was er dann durch seine Kraft vereinigen konnte, war erstaunlich. Aber die Frage ist dann auch, also wie Nietzsche Ecce Homo dann überhaupt anfängt, und das ist dann aus dem Büchlein, was dann herausgegeben worden ist. Also Nietzsche hat, einer Schläf hat auch ein Nietzsche-Stück verfasst und woran er dann auch schon gearbeitet hatte, als ich ihn dann am Anfang kennenlernte. Da war es ein Nietzsche aus Naumburg.
Ist es Naumburg?
Ja. Und was dann auch so gar nicht weit von Sangerhausen liegt. Nietzsche fängt Ecce Homo 1888 mit den Worten in Voraussicht, dass ich über kurzem mit der schwersten Forderung an die Menschheit herantreten muss, die je an sie gestellt wurde, scheint es mir unerlässlich zu sagen, wer ich bin. Diese Frage, wer bin ich, zu beantworten, das wagen die meisten von uns überhaupt nicht. Und das hat der eine dann wirklich so unbeirrbar verfolgt und vorbereitet und durchkonstruiert, dass man ihn allein darin bewundern muss. Und das ist eine schwierige Antwort.
Um jetzt nochmal auf die Situation im Bockenheimer Depot zu kommen, die Theaterstücke, die hier aufgeführt wurden, brachten ja die Kritiker immer auf die Barrikaden. Also es gab, man könnte ja von richtig davon sprechen, dass es eine Feindseligkeit der Kritiker gegenüber Schleef gab. Wie habt ihr das wahrgenommen in der Zeit? Nicht nur in der Zeit.
Naja, das konnte man ja nicht wahrnehmen.
Ja.
Klar, über die Ablehnung war überwältigend, und die konnte man sich auch erklären. Konnte man sich erklären durch einfach die Tradition des Theaters, des Deutschen, auch des deutschen Regietheaters, wie die in den Jahren gepflegt wurde und auch noch über Schleef hinaus gepflegt wurde. Das war eben gepflegter, das war psychologisch, kam von Brecht her und zwar aber von dem sozusagen dem dozierenden, agitierenden und eher rationalen und intellektuellen Brecht her. Das waren diese anderen Linien, und Schleef setzte etwas dagegen, was zum Beispiel, da gab es einer dieser beliebten Hauptvorwürfe war irgendwie, das hat mit sozusagen Theater als Kunst gar nichts mehr richtig zu tun. Ja, der setzt ja Laiendarstellerinnen ein und die Leute, die sozusagen die volle psychologisch gefüllte Figur nicht auf die Bühne stellen können und so weiter und so fort. Und das war aber eben einfach, das war Teil der Umwälzung und der Revolution des anderen Ansatzes, und den haben die viele über viele Jahre nicht verstehen wollen. Das ist ja immer so, in dem Nicht-Verstehen-Wollen ist ein Verstehen drin, ja, aber ein Verstehen, das mit Ablehnung gekoppelt ist. Und ich glaube, so ist es Schleef über viele Jahre gegangen. Und das hat sich dann geändert und aber auch ziemlich komisch geändert. Man wurde dann weich mit dem Sportstück und diesen späten Sachen und so weiter und musste dann eine gewisse Sache sozusagen einräumen. Da war der Erfolg auch beim Publikum war zu groß und dann musste man eine gewisse Revision vornehmen. Das haben einige Kritiker auch getan. Sehr überzeugend kam das allerdings nicht.
Wie war das jetzt zu der Faustaufführung? Also da fand ja auch...
Faustaufführung war, kann man ganz einfach sagen, das ist glaube ich auch in dieser Chronik drin, die der Wolfgang Behrens zusammen Theater der Zeit über Einar Schleef herausgebracht hat. Ein sehr schönes, nützliches Buch übrigens.
Ja.
Da findet sich, glaube ich, abgedruckt diese eine der kürzesten Rezensionen. Stadelmeier war ja Experte, möchte ich nicht vorlesen, ich finde es aber zu grauenhaft. Wenn ihm was völlig wieder gegen den Strich ging, dann gab es keine Rezension mehrspaltigen, sondern einfach so 10 Zeiler oder 20 Zeiler. Und das war dann so ein Fall von 20 Zeiler. Und zwar, ich weiß nicht, das kann jeder da nachlesen. Da wurde es einfach mal kurz vernichtet. Das war völlige Empörung, brach da aus. Natürlich allein schon diese Geschichte, dass eben nicht ein Faust auf der Bühne stand, sondern viele Faust, dass nicht ein Gretchen da war, sondern viele Gretchen. Das wollte man auch nicht kapieren, ja. Man sah nur, da ist irgendwie, Goethe hat gesagt, da steht Faust und da ist Gretchen und es kamen auf einmal mehrere und das war dann schon ein Verbrechen, ja. sozusagen an den Klassikern, dass es sehr wohl Sinn macht und warum es Sinn macht und so weiter, das interessiert dann schon gar nicht mehr.
Ja, kann man sagen, also was du vorhin auch angesprochen hast, diese Vervielfachung von zum Beispiel, es gibt da nicht nur einen Frankfurt, es gibt viele Deutsche, also es gibt vieles von etwas, hat das die Inszenierung zum Beispiel dann 10 Fausts, 14 Gretchens und so weiter. Hat das etwas auch mit den Überarbeitungen zu tun? Also vielleicht nochmal in den Texten findet man das auch wie findet man das als nochmal als Lektor in den Texten wieder, wie dann die Aufführungen gestaltet wurden? Das würde mich schon noch interessieren. Und dann könntest du vielleicht auch zu diesen Aufführungen noch was sagen.
Ja, ich glaube, dazu sollte lieber Karl was sagen. Ich weiß da jetzt gar nicht so schnell was, aber in den Texten findet man das so einfach gar nicht wieder. Sozusagen, ich habe mit den Prosa-Sachen zu tun gehabt und da ist es so. Das gehört zu dem Tatbestand sozusagen, nicht ein Schläf, sondern viele Schläfs, ja, sozusagen. Und da gab es einen Theaterschläf und dann gab es, klar, gibt es Verbindungen, ja, aber sozusagen, das eine drückte sich im anderen nicht einfach aus. Und so eine, jetzt erinnere ich mich an eine dieser stolzen Bemerkungen, die Schläf gemacht hat und gesagt hat, wenn ich was mache, dann weiß ich auch genau, in welchem Genre ich das mache, mit welcher künstlerischen Technik. Und ich mache nicht einfach das eine in dem einen oder im anderen, sondern es gibt immer eine ganz bestimmte Gattung und eine ganz bestimmte sozusagen Kunstanforderung und der versuche ich zu genügen. Und das ist das ganz Interessante, dass eben wirklich unterschiedliche sozusagen die Facetten seines Werks sind, nicht einfach immer dieselben Motive, dasselbe Zeug, was in verschiedenen Medien dann eben ausgedrückt wird, sondern jedes Medium will sein eigenes, auch seine eigenen Gegenstände oder jeder Gegenstand will sein eigenes Medium. Ja. So war das bei Schläf.
Ja, welche Antwort wurde dann auf das auf Faust gefunden?
Ja, ich denke, das war dann auch, also was man, das ist auch wahr und sehr, eine sehr wichtige Einsicht in diese Arbeitsweise, diese Methode von einer, der war ein ganz, ganz, ganz bewusster Künstler in allem, was er gemacht hat. Was genau das Gegenteil ist von all diesen Kritiken, die ihn dann als Barbaren oder man sollte dann auch sagen Faschisten, schreiender oder stampfender zusammen, nicht nur also dass der Chor, den er als Zentralfigur seines Theaters eingeführt hatte in Frankfurt, in dem er also einen Formkanon gebildet hatte, aber gerade das war er nicht, das war die höchste künstlerische Leistung, auch von seinen Schauspielern, also das, was er gefordert hatte, das war Theater im herkömmlichen Sinne nicht, weil es dann nicht so faul war. Das war, und ich denke, der Hans-Ulrich sollte dann auch mehr zu der Faschismus-Anklage sagen, ich will ja gar nicht. Aber das, also das hat er dann auch mit der ersten Inszenierung, mit Die Mütter.
Ja, wie kam es zu der Faschismusanklage? Also dass das sozusagen.
Ja, aber für mich ist es dann ganz klar, gerade weil ich das dann von außen betrachte, mit fremden Augen sozusagen. Also mir war von Anfang an völlig klar, und ich denke, also diese biedere Reaktion von sogenannten linksorientierten, demokratisch orientierten, kritisch denkenden Kritikern. Man hätte denken können, dass die dann auch also mit der christlichen Fundamentalismusbewegung in Amerika zu tun hätten. Plötzlich war und die haben dann auch also wirklich alles schwarz gemalt, also egal, was einer gemacht hatte. Aber was ich habe das Gefühl, dass das, worauf sie reagiert haben, ist das Phänomen, was auf der Bühne stand, war etwas, was sie nicht sehen wollten. Das war Theater, aber es war nicht ein Theater, das alles verdrängte, also nicht alles klein gemacht hatte und gut verdaulich. Das waren große Brocken der deutschen Geschichte. Es ging um Krieg, es ging um Masse, es ging um Unterdrückung, es ging um ich denke auch an diese Faust-Inszenierung oder besser das dann umgekehrt zu sagen, es ging nicht um den großen deutschen Helden, der wirklich die Seele hat, der alles kann und mit dem starken Willen alles aufbauen kann. Es ging um die unzähligen kleinen Fausts, die man auf der Straße trifft, die dann also ihre kriminellen Karrieren klein anfangen und zu immer größeren anonymen Missetaten dann ausarten. Es ging nicht um ein niedliches Gretchen, sondern um eine sehr düstere Erzählung von sexuellen Verführung, Mord und Rache der Gesellschaft. Es hängt vollkommen davon ab, wie man Faust sieht. Und die Kritiker waren nicht bereit, diese Geschichte als die Eigengeschichte zu nehmen. Ganz anders das Publikum. Das Ding war dann schon im Voraus ausverkauft. Man hat dann etwas wirklich Stupendes auf der Bühne gesehen. Also Bühne ist dann, das war ein Raum, ein dunkler Raum hier, also was man ganz anders erlebt hatte und Theater anders erlebt hatte.
Das war hier auch im Bockheimer Depot. Ja. Vielleicht könnt ihr den Raum, habt ihr da noch?
Ich wollte noch was kurz zu dem Stichwort Faschismusvorwurf sagen. Natürlich in so einer Situation dann schade, wenn man nicht den eben Herrn Zadek irgendwie hier sitzen hat, der dann das bestimmt brillant erläutern würde. Wie ich das verstehe, sozusagen Missverständnisse in dieser Richtung kommen, sind bei Schleef immer wieder dadurch zustande gekommen, dass er dass sein Theater kein belehrendes ist. Es ist ein sozusagen, es nicht sozusagen, es stand nicht immer jemand, wo eine Situation nicht von vornherein eindeutig war, stand nicht jemand mit dem Zeigefinger daneben und sagte, ja, aber eigentlich müsste das so und so verstehen und das ist jetzt so und so gemeint und das ist jetzt kritisch und das ist ironisch und das ist sonst wie. Das fand nicht statt, sondern das musste man dann schon selber merken, ja. Und deutlich genug war die Darstellung, aber sozusagen diesen Schritt, den musste man im Kopf schon selber vollziehen. Und das ist auch so eine Geschichte, die ist, das übrigens betrifft nicht nur Schleefs Arbeiten, das war bei ihm nur besonders eklatant, das betrifft auch Literatur sehr oft, ja, die nicht sozusagen mit eingebautem Zeigefinger arbeitet, die hat es, kann es oft sehr schön schwer haben mit solchen kritischen oder anderen Intentionen, weil die muss man dann selber als Leser nachvollziehen und sich klar machen und konstruieren und bekommt die dann nicht vorgebetet. Und Schleef war eben so ein Fall für sich selber Gedanken machen, mit seinem eigenen Kopf da sitzen und sagen, aha, so ist das, ah, das kann ja oder muss ja das bedeuten und so weiter und so fort. Und nicht irgendwie, ja, die sagen mir schon, wo es lang geht und dann klatsche ich an den richtigen Stellen. Das ist auch so eine Geschichte. Auch Schleef zum Beispiel, was leider wenig durchgekommen ist, hatte nicht Schleef, sondern Schleefs Inszenierung hatten viel mehr Humor oder viel mehr Witz sozusagen als die Lacher im Publikum deutlich gemacht haben. Warum? Weil es eben nicht Comedy war und nicht irgendwie sozusagen ein rotes Licht anging, wenn jetzt was komisch sein sollte, sondern es war eben komisch überzeichnet und dann musste man aber sozusagen natürlich in einer Situation, die vielleicht ganz ernst und von schweren Dingen handelte, dann musste man den Mut aufbringen, sich zu seiner eigenen Reaktion, zu dem, wie man das sah, zu verhalten und dann eben, wenn es einen lachhaft war, eben anfangen zu lachen. Ja, das muss man eben auch anderen bringen. Und das ja auch so eine Sache, die man bei Schläf lernen konnte.
Ja, das war dann auch für das Publikum wirklich auf keinen Fall lehrhaft, aber erzieherisch schon. Also es war, und die Zuschauer haben darauf reagiert. Also dass die etwas im Grunde genommen am eigenen Leib erlebt haben bei den Inszenierungen, bei den Aufführungen, das kann man wohl behaupten. Und da muss ich, da kann ich dir nicht ganz zustimmen, weil, also es sind gerade die Kritiker, die dann genau die Menschen sein sollten, die dann sich überlegen sollten. Und da haben sie dann versagt, glaube ich. Die meisten, es waren dann natürlich ganz andere Kritiken, aber die sind es, die dann auch diese Ironien und den Humor und den Vielfalt dann auch hätte erkennen müssen.
Könntest du hier aus deinem Text über einer Schläf aus dem Arbeitsbuch, einer zu Hause, ein kleiner Bedecker, vorlesen, Wien, Sangerhausen, Küffhäuser, jetzt zum Abschluss?
Ja. Ist zu spät. einer erschuf seinen eigenen Raum. Und ich muss mich schon unterbrechen. Man kann das sehr gut auf, wir haben keine Zeit, aber sehr gut auf diesen Ort, auf das Bockenheimer Depot, was eine im Grunde genommen inaugurierte, also als das Theater hierher zog. Und er hat dann diesen riesigen Raum ganz zu eigen gemacht und in ein fantastisches Theater, in eine Werkstatt, in ein Theaterlabor verwandelt und eine Tradition dann damit gegründet. Einer erschuf seinen eigenen Raum. Man hat das vielleicht am klarsten daran sehen können, gleichsam vor Augen, wie er in Wien, man muss sagen, wie er im Bockenheimer Depot während der Aufführungen des Sportstücks das Burgtheater verwandelte oder durch seinen Faust dann auch das Bockenheimer Depot oder die ganze Stadt Frankfurt verwandelt hatte. Nicht nur, wie er allein wie ein Zauberer auf seinem breiten Textteppich stehend die größte Sprechtheaterbühne Europas mit seiner Stimme, mit seiner Präsenz füllen, sondern auch die Geschichte und den Genius Loci des Theaters einbeziehen konnte und mit seinen Filmen den Platz davor und sämtliche Architektur vom Keller bis zum Dach in einen Teil seines Raumes transformieren konnte. Ich würde sagen, dass er hier auch, also dieses komische Haus in Bornheim, auch eingebaut hatte, in einen Teil seines Raumes transformieren konnte und es zudem verstand, sich den riesigen ausverkauften Zuschauerraum mit Gästen als Mitdarstellern für sein Produkt anzueignen. Er machte sich auf dieser Bühne, in diesem Raum, in dieser Stadt ein Zuhause wie nie zuvor. Auf dieselbe Art und Weise hatte er seine eigene Geografie erschaffen, Geburtsort und Landschaft eingeschlossen, sein Zuhause. Als wir von Frankfurt nach Sangerhausen zum ersten Mal diesmal zur Beerdigung fuhren, hatte der Weg, der uns auf, der uns auf der Karte so nah vorkam, aus den Büchern noch näher, viele Stunden länger gedauert als erwartet. Und in der Tat, der Weg war mühsam, umständlich, aber nicht fremd. Man meinte, es sehe wirklich alles wie New Jersey aus. Wir verfuhren uns in Sangerhausen, mussten ganz weit herumfahren in der Stadt, die uns viel, viel größer und moderner und normaler vorkam als die Symbolstadt, die wir uns aus den Texten immer vorgestellt hatten. Der Friedhof war bürgerlicher als Weißensee, obwohl einer den Bühnenmeister und geistigen Handwerker so unter den vielen anderen erfolgreichen Handwerkern und Meistern beerdigt zu sehen, schien vollkommen angemessen. Auch wenn kaum ein Sangerhäuser eine Ahnung davon hätte, was da vor sich ging oder wer er war. Das berühmte Haus, das ist inzwischen auch anders, das berühmte Haus, das sein Vater baute, Zentralfigur seiner Romane und Erzählungen, schien wiederum viel, viel kleiner und ungefährlicher und vergessener, als man vermutet hätte. Ich habe mich auch bezichtigt, dass ich nicht klarer gesehen hatte, wie viel Raum für wie viel Geschichte einer sich durch die Magie und Technik seiner Kunst verschafft hatte. Dann kamen wir jedoch noch zum Kiffhäuser, den ich nicht nur aus den Legenden kannte, sondern viel intimer durch meine Übersetzungsarbeit an Einers Erzählung »Das Denkmal«. Das Denkmal selbst kam mir alt und verschrumpft vor. Ich war irgendwie doch enttäuscht, bis es mir einleuchtete. Einer hatte nie etwas mythisch vergrößert, nie ein Denkmal mythifiziert, nie Platz für mythischen Größenwahn gemacht. Gerade umgekehrt, er bat uns mal zu denken. Er erschuf einen enormen Raum für die Menschen, so wie sie waren, so wie sie sein könnten, für das Menschliche überhaupt. Er hatte sein Arbeitsmaterial, sein Deutsches, völlig radikal von mythischer Gewalt und Gewaltigem gereinigt, um einen Platz für ein wahres Zuhause zu schaffen. Das Denkmal, eine Erzählung von Zuhause, wo auch immer, am Kiffhäuser, zwei alte Damen im Restaurant des Fernsehturms bei Kaffee und Kuchen. Der Weg zum Denkmal, der Weg nach Hause, Panorama des Kiffhäusers, Panorama der deutschen Geschichte, von Hermann dem Cherusker zu Hermann Göring, von Hitler zur Volksarmee. Auf dem Bus nach Hause, unaufhaltsamer Durchfall. Die ganze deutsche Geschichte kommt hinten raus. Die alten Damen haben es überlebt, denn sie haben einander und miteinander eine tiefe Solidarität und damit ein Zuhause. Der geschichtsträchtige Berg der deutschen Einheit droht noch, wirkt damit aber nicht mehr so übergroß. Der imposante Turm sieht nicht mehr so hoch aus. Das massive Denkmal der Vergangenheit bröckelt ein bisschen ab. Alles fühlt sich ein bisschen enger an ohne einer. Aber denkt mal, er hat uns so viel Raum hinterlassen, Neues auszuprobieren und zu entdecken. Sein Denkmal.
Ja, jetzt vielleicht noch kurz am Schluss, was wird nächstes Jahr in Sangerhausen passieren?
Das weiß niemand.
Der Sangerhauser Arbeitskreis, der
Keine Ahnung, der Sangerhauser Arbeitskreis tagt im März, Vollversammlung, Neuwahl. Wahrscheinlich wird auch geredet über die Pläne fürs nächste Jahr, ich habe keine Ahnung. Vielleicht findet im nächsten Jahr auch sehr wenig statt und erst in zwei Jahren wieder was. Man soll es ja auch nicht übertreiben.
Für die Infrastruktur in Sangerhausen mit 20% Arbeitslosigkeit scheint das aber schon sehr, sehr positiv zu sein, dort ein Festival zu Schleef zu machen. Wie habt ihr das?
Das ist absolut erstaunlich, ja. Das ist wirklich erstaunlich in so einer Stadt, die die an zu manchen Tageszeiten oder zu manchen Zeiten ziemlich ausgestorben wirken kann. Und was die Leute da auf die Beine gestellt haben, einige Leute auf die Beine gestellt haben, die das alles Kreis für einen Schläf in dieser Stadt.
Absolut. Viel mehr als was dann die Stadt Frankfurt dann auf die Beine gestellt hatte oder in diesem Raum. Und ich hoffe, dass dieser Raum dann wirklich das wird, was einer dann einer vor Augen stand. Dass dieser Raum hier in Bockenheim im Depot und das Theater in Frankfurt, dass ihn wirklich schamhaft entledigt hatte. Da hoffe ich, dass Frankfurt irgendwann dann auch anerkennen wird, was einer schlägt, dann hier gemacht hatte und wie das dann auch so weitergehen soll.
Und was soll aus dem Raum hier werden?
Was wird aus diesem Raum?
Was sollte aus dem Raum werden?
Ich denke wirklich, ja, also hier treffen sich Leute, finden Leute zusammen, aber mit der Stadt sich näher zu beschäftigen und mit der Geschichte sich näher zu beschäftigen und mit der Zukunft sich näher zu beschäftigen, da braucht man doch einen Raum in Frankfurt. Im Moment ist das etwas orientierungslos. Und also was dann auch Hoffnung gegeben hatte, das wird dann hier noch einmal vertrieben werden. Das ist problematisch. Oder vertrieben.
Ja, dann ich bedanke mich für das Gespräch bei Hans-Ulrich Müller-Schwefe und Karl Buchner. Und am Mikrofon hier im Studio verabschiede ich jetzt Felicia-Herrschaft. Wir senden das am Dienstag um 13 Uhr auf Radio X 101.4. Und nächste Woche, nächsten Sonntag, sprechen wir hier mit Julia Afifi und Tom Stromberg. Tom Stromberg ist ehemaliger Intendant vom TAT. Und sie werden sich über Kabul unterhalten, denn Julia Afifi hat dort vor kurzem Antigone inszeniert. Ja, bis dann. Ciao.
Listen to this album. May we make a suggestion? Take your phone off the hook. Somebody might call during the next half hour or so and interrupt your fun.